Healthcare Pioneers, der Interview-Podcast zu Medizin, Forschung und Technik aus Mittelhessen. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge der Healthcare Pioneers. Heute beschäftigen wir uns mit einem gesundheitlichen Phänomen, das in Deutschland etwa 4 Millionen Menschen betrifft. Und zwar geht es um die Behandlung von seltenen Krankheiten. Was ist das überhaupt, eine seltene Krankheit? Das ist eine Krankheit, die so selten ist, dass sie in der Praxis eines Allgemeinmediziners höchstens einmal im Jahr vorkommt, wenn überhaupt. Ab wann eine Erkrankung offiziell als selten gilt, wird unterschiedlich bewertet. Die Europäische Union zum Beispiel hat als entscheidendes Kriterium festgelegt, dass maximal 5 von 10.000 Personen von dieser Krankheit betroffen sein dürfen. Dagegen spricht man in den USA von einer seltenen Erkrankung, wenn insgesamt weniger als 200.000 Einwohner betroffen sind. Weltweit existieren ca. 8.000 seltene Krankheiten, was für die Betroffenen große Probleme mit sich bringt. Sie haben zum einen oft eine lange medizinische Odyssee hinter sich, ohne dass eine eindeutige Diagnose vorliegt. Und zum anderen können nur die wenigsten von ihnen darauf hoffen, dass ein passendes Medikament entwickelt wird oder die Krankheit sogar geheilt werden kann. Das liegt mitunter daran, dass es für viele Pharmahersteller wirtschaftlich kaum interessant ist, Medikamente gegen seltene Erkrankungen zu entwickeln. Wir sprechen jetzt zum Thema mit Professor Dr. Jürgen Schäfer. Er ist Leiter des Zentrums für unerkannte und seltene Krankheiten am Universitätsklinikum Gießen-Marburg, das für viele Patienten die letzte Hoffnung auf der Suche nach einer Diagnose darstellt. Mit ihm spricht meine Kollegin Caroline Feuerstarke darüber, wie man mit der Problematik aus medizinischer Sicht umgehen kann, wie man die Erforschung zu seltenen Krankheiten fördert und welche Vorteile das für Patienten weltweit bringt.
Herr Professor Schäfer, Ihr inoffizieller Titel eilt Ihnen ja voraus. Viele Medien bezeichnen Sie als den deutschen Dr. House. Wie kam es überhaupt dazu, dass Sie am Uniklinikum in Marburg das Zentrum für unerkannte Krankheiten gegründet haben?
Na gut, das muss ich sagen, das kam eher zufällig auf uns zu, weil seltene Erkrankungen haben mich schon immer interessiert. Deshalb bin ich an der Universitätsklinik in der Forschung aktiv. Aber dass das jetzt so eine Entwicklung genommen hat, wie es passiert ist die letzten Jahre, hat damit zu tun, dass wir eine kleine Lehrveranstaltung gemacht hatten, wo wir mit Dr. House so ein Seminar durchgeführt haben unter dem Titel Dr. House Revisited, oder hätten wir den Patienten in Marburg auch geheilt. Und nachdem das bekannt wurde in Deutschland, haben sich sehr, sehr viele Patienten an uns gewandt mit einer seltenen Erkrankung, und so kam dann dieser Schwerpunkt zustande. Man muss sagen, wir sind wahrscheinlich europaweit die einzige Universitätsklinik, die so ein Zentrum aufgrund von einer Lehrveranstaltung aufgebaut hat.
Patienten mit solchen unerkannten Krankheiten haben nur wenige Anlaufstellen in Deutschland. Aber der Leidensdruck dieser Menschen ist ja auch meistens sehr hoch. Wie viele Anfragen von Patienten bekommen Sie denn?
Na gut, wir haben etwa im Jahr so um die 1.000 Anfragen. Wir haben jetzt insgesamt 8.000 Patientenanfragen. Wir kriegen davon ja vielleicht die Hälfte, drei Viertel abgearbeitet im Jahr. Also wir schaffen das lange nicht, diese Flut von Anfragen zeitnah zu beantworten.
Ich kann mir vorstellen, dass es dann auch oft nicht leicht ist, Prioritäten zu setzen. Wie ordnen Sie denn die Flut der Fälle ein? Das heißt, wie entscheiden Sie, welche Fälle Sie behandeln und welche Fälle nicht?
Na gut, die Auswahl von den Fällen, die wir hier bearbeiten, erfolgt nach Dringlichkeit der Anfragenden. Wir nehmen halt Anfragen von Krankenhäusern, von anderen Universitätskliniken als extrem dringlich sofort in die Bearbeitung, und dann von Zuweisern von Ärzten, Fachärzten, die sich an uns wenden, und unter Umständen halt auch Patientenanfragen. Aber wir bitten schon, dass eine Arztanfrage an uns gerichtet wird, schon weil die Kollegen dann natürlich präzise formulieren können, wo die Probleme tatsächlich sind.
Behandeln Sie ausschließlich Patienten aus Deutschland oder können sich auch Patienten aus dem Ausland an Sie wenden?
Also wir haben durchaus ab und an Anfragen aus dem Ausland, ja, das ist richtig. Wir versuchen dann an die entsprechenden dortigen Institute zu verweisen. Aber ab und an haben wir tatsächlich Patienten aus dem Ausland auch hier vor Ort.
Und wie führt der Behandlungsweg dann weiter? Ein verzweifelter Patient hat Sie also gefunden, kommt zu Ihnen und stellt sich vor. Wie gehen Sie dann bei der Diagnosefindung vor? Nutzen Sie dafür spezielle Methoden? Wie kann man sich Ihren Arbeitsalltag am Zentrum denn ungefähr vorstellen?
Das sind ganz normale Werke, wie wir es seit Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten in der Medizin halt machen. Eine ausführliche Anamneseerhebung, also eine Erhebung der Patientengeschichte, wo wir wirklich ganz genau zuhören, was der Patient zu berichten hat, wo, welche, wann, welche Beschwerden aufgetreten sind, welche Zusammenhänge da herleitbar sein mögen. Wir verbringen sehr, sehr viel Zeit mit der Sichtung von Befunden. Wir haben ab und an Patienten, die schicken uns 3 vollgepackte Aktenordner mit Arztbriefen. Da sitzen wir zum Teil tagelang für die Aufarbeitung und gucken uns jeden einzelnen Laborwert an. Aber ab und an ist es wirklich ein einzelner Laborwert in 6 Kilogramm Papier, der dann die Lösung für die Erkrankung gibt. Das muss man auch sagen. Also es ist eine sehr akribische Arbeit und ansonsten halt das Tagesgeschäft von jeder Universitätsklinik. Also da unterscheiden wir uns von nichts von anderen Universitätskliniken.
Das Thema Förderung und Unterstützung ist ja gerade durch die aktuelle Corona-Pandemie noch einmal viel stärker in den Fokus gerückt. Und damit auch Fragen und Ansätze, wie die Digitalisierung in der Medizin künftig zu noch besseren Ergebnissen führen kann. Setzen Sie in Ihrem Zentrum digitale Lösungen zur Unterstützung ein?
Also Computerunterstützung ist für uns in dem Bereich, wo wir tätig sind, ganz wichtig und das nutzen wir von Anfang an. Also wenn wir Erkrankungen haben, die weltweit vielleicht 1, 2, 3 Mal beschrieben sind, dann brauchen wir natürlich eine Computerunterstützung, die uns überhaupt diese Daten liefern, die vielleicht irgendwo in Südamerika mal publiziert wurden. Also da sind wir mit Computerunterstützung wirklich ganz vorne weg. Wir haben auch den Luxus, dass über unseren Klinikbetreiber uns die Software finanziert wird, die wir brauchen. Also wir haben allen Zugang zu Software-Tools, die notwendig sind, um uns mit der Welt zu vernetzen. Wir haben auch eine kleine Entwicklergruppe im Bereich von KI, also künstliche Intelligenz in der Medizin, wo wir daran arbeiten, das mit einzubinden, um unsere Tagesarbeit zu erleichtern. Das ist aber noch in Entwicklung und es dauert noch eine ganze Weile, bis das anwendbar wird. Wir sind da auch im Bereich von künstlicher Intelligenz am Arbeiten. Aber das hat noch nicht Einzug in die Routine gefunden.
Ihr Alltag scheint mir ja trotzdem eher weniger Routine zu sein. Wie unterscheidet sich denn Ihre Arbeit von der Arbeit anderer Ärzte? Was machen Sie anders?
Wir machen wirklich nichts anders. Wir sind auch keine besseren Ärzte als andere Ärzte in ganz Deutschland. Also wir machen genau das Gleiche, was die anderen Kollegen auch machen. Den Luxus, den wir hier haben, das muss ich schon sagen, ist, dass wir die Freiräume bekommen haben. Ich durch meine Stiftungsprofessur, aber auch das ganze Team durch die Geschäftsführung vor Ort, dass wir die Freiräume haben, uns die Zeit zu nehmen, die notwendig ist. Und Zeit ist halt ein ganz wichtiger Faktor. Ich habe es vorhin schon erwähnt, wenn wir 3 dicke Aktenordner durcharbeiten, da sitzen wir zum Teil tagelang dran. Und tagelang an einem Patienten was durchzuarbeiten, das können Sie im Routinebetrieb normalerweise nicht machen.
Aber, wenn ich Sie richtig verstanden habe, einfach mehr Zeit für die einzelnen Fälle zu haben, ist ja nicht der einzige Unterschied. Was ist darüber hinaus denn noch wichtig?
Das ist schon eine gewisse Strukturveränderung, die wir machen. Also ich muss sagen, diese Art von Herangehensweise an einzelnen Patienten, der dann als Patient kommt, dann über eine gründliche Untersuchung mit allem, was die Technik hergibt, bis ins Forschungslabor aufgearbeitet wird, das ist schon eine gewisse Strukturänderung. Andererseits muss ich sagen, ist das genau der Auftrag, den die Universitätsmedizin zu erfüllen hat. Die Routineversorgung kann jedes Krankenhaus machen. Für eine Standard-Herzkatheteruntersuchung braucht man keine Universitätsklinik, auch nicht für eine Standard-Hüftoperation. Das sind Dinge, die machen wir sicherlich sehr, sehr gut. Aber Das machen andere Kollegen genauso gut. Unsere Stärke an der Universitätsklinik ist das, dass wir Experten für alles haben. Wir haben Experten für Schmerzen am rechten Ohr, am linken Ohr, für Fieber, für Schwitzen und was immer. Und natürlich, wenn komplizierte Patienten kommen, dann sind die an der Uniklinik am besten aufgehoben. Und das ist der eigentliche Versorgungsauftrag von der deutschen Universitätsmedizin, den wir hier erfüllen. Und ich muss schon sagen, ich bin auch dankbar, dass die Geschäftsführung das mitmacht. Also sowohl Gießen-Marburg, dass wir hier die Unterstützung bekommen, die notwendig ist, um so eine Struktur aufzubauen.
Da Sie die Versorgung ansprechen, der Patient und sein Leiden stehen im Mittelpunkt. Und Sie erleben ja täglich auch Patienten und ihre Schicksale. Das ist bestimmt nicht immer einfach zu verdauen. Welcher Fall ging Ihnen denn bisher besonders nahe?
Fälle, die wirklich belastend sind, sind natürlich solche Patientenschicksale, die prinzipiell hätten eigentlich verhindert werden können, wenn man nur früh genug dran gedacht hätte. Und da ist für mich ein Fall wirklich in lebhafter und schmerzhafter Erinnerung, nämlich ein Patient, der zu uns kam, nahezu blind, nahezu taub, extrem herzgeschwächt, der todkrank hier bei uns in die Behandlung kam, und am Ende kam heraus, dass es nichts anderes war wie eine Vergiftung durch eine kaputte Hüftprothese. Der Mann hatte eine Metallhüftprothese eingebaut bekommen, die hatten innerlich vergiftet und er wäre da fast dran gestorben. Und solche Patientenschicksale, die dann halt wirklich das Leben von Patienten verändern, die im Grunde genommen hätten gar nicht erst passieren dürfen, das geht einem doch deutlich näher wie eine Erkrankung, die jetzt halt durch irgendeinen Gendefekt oder schicksalhaft passieren. Das ist halt so im Leben. Aber wenn das Fälle sind, die letztendlich auch durch die Medizin mitverursacht wird, das geht einem dann doch nochmal eine Nummer näher.
Aber andererseits ist dies ja auch ein beeindruckender Beweis, wie wichtig solche Zentren sind. Für mich klingt der Weg zur richtigen Diagnose ähnlich wie die Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen. Und Ihr Beispiel gerade belegt das ja. Ist das dann nicht auch eine unglaubliche Befriedigung, wie Sie solchen verzweifelten Patienten helfen können? Was waren Ihre größten Momente bisher? Welches Schicksal ist Ihnen in besonderer Erinnerung geblieben?
Oh Gott, schöne Momente haben wir durchaus öfters. Also würde ich jetzt schwer. Das ist halt immer, wenn, sagen wir, klar, wenn man irgendwas gelöst kriegt, wo man sagen muss, das hätten wir jetzt nicht erwartet, dass man das geknackt kriegt. Das sind natürlich auch sehr schöne Momente und das haben wir auch immer wieder. Also letztendlich ist es auch immer der Erfolg von einem ganzen Team. Also das ist ja nicht, das bin nicht ich, sondern das sind viele Mitarbeiter, das ist unsere ganze das Labor, die Kollegen in dem Ärzteteam, die sich da extrem engagieren. Und man braucht natürlich die Infrastruktur von so einer großen Klinik, von der Geschäftsführung bis hin zum Hausmeister. Das ohne das ganze Klinikum würde es nicht funktionieren. Gut, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde mich freuen, wenn wir solche Zentren überhaupt nicht mehr bräuchten. Wenn es nämlich so wäre, dass das heißt durch Computerunterstützung oder durch eine wirklich starke universitäre Medizin solche Zentren überhaupt keine Notwendigkeit mehr darstellen würden. Also, dass die Patienten relativ rasch, problemlos, sofort beim ersten Arztkontakt auch die Diagnose bekommen, die dann zielführend ist. Also insofern hätte ich nichts dagegen, wenn es unser Zentrum in 10 Jahren überhaupt nicht mehr gäbe, weil es nicht notwendig ist. Und ansonsten muss ich halt wirklich sagen, ist dieses Zentrum nichts anderes wie halt eine ordentliche innere Medizin. Und wenn wir das hinkriegen, dann haben wir schon viel geschafft.
Das führt uns leider schon zu unserer letzten Frage für heute. Herr Professor Schäfer, was sollte sich Ihrer Meinung nach im Gesundheitssystem ändern, um Menschen mit seltenen Erkrankungen schnell zu helfen?
Letztendlich ist es wichtig, dass die Gesundheitspolitik versteht, dass Menschen mit komplizierten, seltenen Erkrankungen Einrichtungen benötigen, so wie unser kleines Zentrum hier, als eine Art Kümmererstation, als Anlaufstation, wo Menschen sich hinwenden können, die andernorts keine Hilfe bekommen haben. Und die Politik muss letztendlich Möglichkeiten finden, dass diese Strukturen finanziert werden, weil nur eine Querfinanzierung aus Bereichen, die wirtschaftlich rentabler arbeiten wie wir, wird auf Dauer keinen Bestand haben. Also wir bringen keine Erlöse. Unsere kleine Gruppe hier verursacht sicherlich eher Kosten, wie dass wir Gewinne erwirtschaften. Das wird sich so schnell nicht ändern. Aber von der Gesundheitspolitik wäre zu wünschen, dass wir eine faire Honorierung kriegen für den Aufwand, den wir für die einzelnen Patienten betreiben. Und der ist manchmal horrend. Andererseits muss man durchaus sagen, ich bin von Haus aus Kardiologe, wenn wir einen Patienten haben, der einen großen Herzinfarkt hat, der an eine Maschine, an so ein Unterstützungssystem ist, das sind natürlich auch riesige Kosten, die wir ohne zu diskutieren übernehmen, um dem Patienten zu helfen. Und für mich ist nicht nachvollziehbar, warum wir bei Patienten, die halt einen Ganzkörperschmerz haben, über Jahre hinweg sehr, sehr leidend sind, nicht bereit sind, irgendwo Mittel in die Hand zu nehmen, um eine definitive Diagnose zu erarbeiten und damit den Patienten durchaus auch zu helfen.
Vielen herzlichen Dank, Herr Professor Schäfer, für diese Einsichten und dass Sie uns gedanklich mitgenommen haben zu Ihrer wirklich sehr beeindruckenden Arbeit, die hoffentlich noch bei vielen unerkannten Krankheiten hilft.
So viel ist klar. Für die betroffenen Patienten, die auf der Suche nach einer Diagnose Unterstützung suchen, sind Professor Schäfer und sein Team ein ganz wichtiger Anlaufspunkt. Hoffnung macht zudem das Potenzial von künstlicher Intelligenz, das bei der Suche nach der richtigen Therapie von unerkannten Krankheiten noch lange nicht ausgeschöpft ist. In diesem Sinne verabschieden wir uns mit der Devise von Professor Schäfer, die man sicherlich auch als Appell an die ganze Medizinwelt verstehen kann. Genau hinhören ist extrem wichtig und um die Ecke denken sowieso. Mehr Infos und weitere spannende Interviews finden Sie auch auf unserer Webseite. Für diesmal sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, Ihr Team von Healthcare Pioneers. Vielen Dank fürs Zuhören. Klicken Sie sich durch weitere spannende Stories auf www.healthcare-mittelhessen.eu.